Ja, ich darf euch alle herzlich grüßen zu dieser letzten Bibelarbeit unserer diesjährigen Kreatikon-Konferenz. Ich grüße alle, die hier im Düren im Gemeindesaal sind. Ich freue mich über die vielen jungen Leute, die hier sind. Seid herzlich gegrüßt. Ich habe mich in den letzten Stunden gefragt, wieso wir uns überhaupt mit solchen Fragen beschäftigen müssen. Zum Beispiel, können wir Einfluss auf unsere Gene nehmen? Gibt es Gottesbeweise? Droht ein Klimakollaps? Was sind Viren und wie passen sie in Gottes gute Schöpfung? Nun, wir haben uns in der Einführungsbibelarbeit mit dem ersten Satz der Bibel beschäftigt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir haben etwas gehört von Gottes Urteil über die Schöpfung. Es war sehr gut. Aber zwischen dem, was wir heute uns anschauen, und dem ersten Satz der Bibel liegt der Sündenfall. Mit anderen Worten, wir leben auf einer verfluchten Erde. Und deswegen müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber nicht nur der Sündenfall geschah, nachdem Gott alles wunderbar gemacht hatte, sondern noch etwas ganz Besonderes. Und das möchte ich zunächst mal ins Zentrum stellen, nämlich das Werk der Erlösung. Im Mittelpunkt steht das Kreuz. Dieses Bild habe ich vor 4 Wochen im Grötnertal in Südtirol auf dem Außer Raschels gemacht. Ich gehe liebend gerne wandern und immer im September bin ich eine Woche unterwegs und klettere mit einem Freund auf die Berge. Und als ich dort oben an dem Kreuz stand, waren ganz viele Menschen. Es ist schon außergewöhnlich, dass man das mal so solo aufs Bild kriegt. Dann habe ich den Leuten zugerufen, wisst ihr, dass der bekannteste Bergsteiger Deutschland, Reinhold Messner, alle Kreuze abschaffen will? Und ich habe mich so gefragt, liegt es vielleicht daran, dass Höhenluft das Hirn wegbläst? Und dann habe ich ihnen diesen Vers zugerufen, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Kreuz steht im Zentrum unserer biblischen Botschaft, beziehungsweise der gekreuzigte Christus. Das Kreuz ist der Höhepunkt. Das Kreuz ist der Wendepunkt. Das Kreuz ist der Mittelpunkt. Das Kreuz ist der Ausgangspunkt. Und das ist das Schöne, dass wir dieses Wort vom Kreuz auch heute noch unter Freiheit, unter dem Schutz der Obrigkeit hier in unserem Land weitergeben dürfen. Und die zentralen Themen, die Gottes Wort hat, habe ich schon im ersten Vortrag erwähnt. Das ist eben das Thema Schöpfung, das ist das Thema Erlösung. Denn zwischen Schöpfung und der heutigen Situation liegt ja leider der Sündenfall. Aber Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt, den Plan der Erlösung. Und das finden wir ja schon in 1. Mose 3, Vers 15. Er wird jemand schicken, der das Problem lösen wird, der Erlöser Jesus Christus und dann eben die Vollendung. Und deshalb halten wir mal ganz nüchtern fest, diese Erde, auf der wir heute leben, wird vergehen. Nichts bleibt, aber Gott schafft etwas Neues. Und so lesen wir im letzten Buch der Bibel von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Was für eine Zukunft. Und auf dem Weg zum Ziel haben wir die Aufgabe, viele auf dieses Dilemma und auf die Möglichkeit der Erlösung hinzuweisen. Und deshalb brauchen wir solche Themen, damit Menschen ins Nachdenken kommen und erlöste Sünder gute Antworten haben auf kritische Rückfragen unerlöster Sünder. Denn wer denkt, muss glauben. Und so wollen und müssen wir gerade in der heutigen Zeit verstärkt apologetisch arbeiten. Und an dieser Stelle auch von meiner Seite einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Veranstaltung der Kreatikon. Denn das ist ein wichtiger Beitrag für Apologetik in diesen Tagen. Nun, auf dem Weg zum Ziel ertappen wir uns vielleicht auch dabei, dass wir manchmal mürrisch sind, traurig sind, enttäuscht sind. Geht vielleicht auch den Kindern so. Und wir fangen an und meckern rum. Und irgendetwas oder irgendjemand stört uns. Wir kramen vielleicht in Erlebnissen aus der Vergangenheit und können uns bestens daran erinnern, was Menschen uns Böses angetan haben. Und das Ergebnis? Die Freude geht verloren. Und dann sind wir wenig ansteckend für Menschen, die wir doch so gerne mitnehmen wollen, zu diesem herrlichen Ziel. Das Problem liegt dann darin, dass wir nach hinten schauen, dass wir rückwärtsgewandt leben. Wir haben das Ziel aus dem Auge verloren. Und deshalb jetzt zum Schluss unserer Tagung. Wir richten uns aufs Ziel aus. Denn wir sind unterwegs in eine herrliche Zukunft. Und wir können trotz schlechter Erfahrungen und zunehmenden Schwierigkeiten und Widerständen gegen den christlichen Glauben zuversichtlich sein. Zumindest bezeugt das die Bibel. Und immer wieder treffen wir auch Menschen, die diese Zuversicht ausstrahlen. Sie erwarten etwas von ihrer Zukunft. Oder besser gesagt, sie erwarten jemanden in der Zukunft. Sie warten auf Jesus Christus und darauf, dass er wiederkommt, so wie er es versprochen hat. Und einer von diesen hoffnungsvollen Menschen ist der Apostel Johannes. Er hatte viel Schweres miterlebt. Er wurde gefangen genommen, war schließlich auf einer kleinen Insel in der Ägäis gelandet, als persönlicher Gefangener des römischen Kaisers. Und er hätte viel Grund gehabt, bitter zu sein, denn er war zu Unrecht gefangen genommen worden. Er hatte niemand etwas zuleide getan. Das Einzige, was er getan hat, ist, den auferstandenen Jesus Christus zu verkündigen. Wer hatte ihn verraten, dass die römischen Soldaten ihn finden konnten? Vieles hätte Johannes damals durch den Kopf gehen können, das ihn bitter gemacht hätte. Aber Johannes vertraute darauf, dass Jesus in alledem keinen Fehler machen würde. Und Jesus hat ihm in dieser Einöde das letzte Buch der Bibel geschenkt, die Offenbarung. Er hat es ihm sozusagen in die Feder diktiert. Und Johannes hat Dinge gesehen, die ihm den Atem geraubt haben. Und das Schönste am Schluss, da zeigt ihm Jesus Christus, der auferstandene Herr und König der Welt, das Ende der Weltgeschichte, das herrliche Ziel, das er für seine Gemeinde geplant hat, das himmlische Jerusalem. Ein Ort so schön, so herrlich, so friedevoll, dass ihm die Bilder und Vergleiche ausgehen. Wie soll er das beschreiben, was er sieht? Er staunt und staunt und sein Herz wird erfüllt von einer tiefen Sehnsucht. Und wenn das doch nur endlich erfüllt wäre, wenn die Feinde Jesu besiegt wären und wenn es keine Bosheit, keine Sünde, keine Krankheit, keine Schmerzen, keinen Tod mehr gäbe und wenn sein Herr ihm dann selbst alle Tränen abwischen würde. Wenn Jesus doch endlich wiederkäme. Geht dir das vielleicht auch so, dass du diesen Wunsch hast, diese Sehnsucht hast, Jesus endlich zu sehen, wie er wirklich ist? Und dass das dann in Erfüllung geht, was wir hier in der Offenbarung lesen. Wenn er nicht nur durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, sondern wir ihn sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Und dann hört Johannes die letzte Predigt seines geliebten Herrn. Ja, ich komme bald. Und Johannes ruft voller Erwartung und Vorfreude, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die letzten Worte der Bibel und ihre Bedeutung für heute und morgen, das ist unser Abschlussthema. Noch einmal erklärt der Herr selbst, dass er für all die Dinge, die in diesem Buch der Offenbarung stehen, verantwortlich ist, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Da wurde mir so deutlich, das letzte Wort hat er, nicht die vielen Stimmen, die Volksmengen, die Donner in diesem Buch, die wir dort erwähnt finden. Nein, er allein hat das letzte Wort. Er schreibt letzte Kapitel Weltgeschichte. Und eine schöne Klammer zwischen dem ersten Vortrag zu 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und diesem letzten Wort der Bibel bildet Hebräer 1, die Verse 10 bis 13. Da lesen wir: Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Noch einmal stellen wir ernüchternd fest, das, was Gott geschaffen hat, wurde durch die Sünde des Menschen so stark geschädigt, dass es keine Zukunft hat. Diese Erde, auf der wir heute leben, wird untergehen. Und deshalb sind doch alle Bemühungen, auf dieser Erde ein Paradies zu schaffen, aussichtslos. Das heißt nicht, dass wir nicht rücksichtsvoll mit unserer Schöpfung umzugehen haben. Wir haben Verantwortung, gerade auch als Christen. Aber wir werden dieser Verantwortung nicht gerecht, wenn nicht Christus in unserem Denken im Zentrum steht und wir uns auf ihn ausrichten. Unser Herr Jesus ist und bleibt die wichtigste Person des ganzen Universums. Wie haben wir das hier auf dem Plakat so schön? Durch ihn, für ihn, zu ihm hin ist alles geschaffen worden. Er ist der Grund unserer Zuversicht. Und unser Thema: Wir sind unterwegs in eine herrliche Zukunft. Dazu sehen wir uns diese letzte Predigt unseres Herrn mal etwas genauer an. Ja, ich komme bald. Dieses Wort hier im Griechischen, nai, heißt eben auch gewiss, wahrhaftig, für wahr. Und interessant ist, dass wir das Wort das erste Mal in der Bergpredigt finden. Da heißt es in Matthäus 5, Vers 37, dass unser Herr sagt: Es sei eure Rede ja, ja, nein, nein. Und was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Es ist das Ja Gottes zum Menschen. Oder besser gesagt, er, Christus, ist das Ja Gottes zu uns Menschen. Und das schreibt Paulus so schön in 2. Korinther 1, Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Und deshalb durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Dieses Ja ist die Bekräftigung aller Verheißungen, die wir in der Bibel finden und die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Christus ist der absolut zuverlässige Zeuge und er steht zu seinen Zusagen. Und gleichzeitig ist das Ja die Antwort des Bräutigams auf den Ruf der Braut. Wir lesen das in Offenbarung 22, Vers 17, diesen Ruf der Braut, und darauf antwortet der Herr: Ja, ich komme bald. Wer ist dieser? Schauen wir uns das auch mal genauer an. Ja, ich komme bald. Wir lesen in Vers 16 desselben Kapitels, dass der Herr Jesus sagt: Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Ich glaube, das wissen auch die Kinder. Eine Wurzel ist unter der Erde verborgen. Ein Stern ist für alle sichtbar am Himmel. Der Herr Jesus Christus, er brachte David und sein Geschlecht hervor. Er war Jude und ist der Ursprung von allen. Von seiner Göttlichkeit her ist er Davids Schöpfer. Von seiner Menschlichkeit her ist er Davids Nachkomme. Und gleichzeitig ist er für alle sichtbar, der glänzende Morgenstern, der kommt, um seine Braut zu sich zu holen. Das erste Ich Bin in der Offenbarung lesen wir in Kapitel 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ihr Lieben, niemand ist größer als Jesus. Das wollen wir nie vergessen. Das zweite Ich Bin lesen wir dann in Vers 17 des ersten Kapitels. Und als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich las in diesen Tagen ein Buchmanuskript für unseren Verlag. Und darin war ein Text, in dem Satan und seine Dämonen aus meiner Sicht viel zu viel Raum eingeräumt wurde. Man stellt immer wieder fest, dass es auch Christen gibt, die Angst haben. Und da musste ich heute nochmal, als ich über diese Texte nachdachte, denken, vergiss nie, Satan ist eine Weltmacht, aber Jesus ist die Allmacht. Niemand ist größer als er. Und wenn du die Evangelien liest, dann stellst du fest, immer da, wo der Herr Jesus auftauchte, schrien die Dämonen auf, geh weg uns, du Sohn Davids, du bist gekommen, uns zu verderben. Wenn wir auf der Seite unseres Heilands stehen, brauchen wir keine Angst haben. Satan ist deine Weltmacht, aber Jesus Christus ist die Allmacht. Und das wird hier gerade in der Offenbarung so schön deutlich. Und ich kann immer nur bewundernd fragen, Herr, wie groß bist du? Was bedeutet es, einen solchen Herrn zu kennen und zu erwarten? Nun, wir haben gelesen in Hebräer 1, alles wird untergehen. Und das wird in der Offenbarung mehr als deutlich. Und heute erleben wir ja auch zum Teil buchstäblich, ist alles im Fluss. Und dann zu wissen, wer unser Herr ist, das wirkt Zuversicht. Das macht dankbar. Und letztlich führt es zur Bewunderung, ja, zur Anbetung. Ja, ich komme bald. Wörtlich übersetzt müsste es eigentlich heißen, ich bin schon unterwegs. Das erinnert mich an Johannes 14, Vers 2. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt der Herr. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir fragen uns natürlich zu Recht, wieso dauert das so lange? Denn ich komme bald heißt eben auch, ich komme schnell. Und ist dieses Versprechen circa 2000 Jahre alt? Wieso ist er so lange unterwegs? Diese Frage ist nicht neu. Diese Frage stellten zur Zeit des Neuen Testamentes zum Beispiel Christen in der heutigen Türkei, die unter Verfolgung litten, und Petrus schrieb ihnen damals Briefe. Und wir lesen eine Antwort auf dieses Problem im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 4 bis 9. Da fragen eben auch Christen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Spötter werden das gefragt haben, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, schreibt Petrus dann weiter, aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ihr Lieben, dieser Text hilft uns auch in der Beantwortung der Frage, andere Menschen fügen anderen Leid zu, Christen leiden unter Verfolgung. Wieso schlägt der allmächtige Gott, der doch Liebe ist, nicht gleich dazwischen und sorgt für das Ende allen Unrechts? Nun, wenn Gott alles Unrecht, was auf dieser Welt geschieht, sofort bestrafen würde nach seinen Maßstäben, dann wäre dieser Saal heute Abend leer. Dann wären wir alle nicht mehr da. Aber Petrus gibt den Christen, die unter Verfolgung litten und darauf warteten, dass der Herr doch endlich kommt, eine Antwort und beantwortet damit auch gleich die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins. Nämlich die Frage, warum muss der Mensch leiden? Warum lässt Gott den Menschen noch gewähren? Der Mensch ist des Menschen Wolf, homo homini lupus est, wie die Römer dieses Sprichwort hatten. Das ist ja tatsächlich so. Warum sorgt Gott nicht für Gerechtigkeit? Und ich finde, hier finden wir eine dreiteilige Antwort. Zunächst macht Petrus deutlich, Gott sorgt für Gerechtigkeit durch ein gerechtes Endgericht. Und weißt du, wer dieses Gericht halten wird? Niemand anders als Jesus Christus allein. Es wird Gerechtigkeit geben, aber nicht in dieser Welt. Denn diese Welt ist beherrscht vom Fürsten der Ungerechtigkeit. Aber Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt ist die Auferstehung zum Leben. Und dann wird der gerechte Richter Recht sprechen. Und alles Unrecht, was nicht unter das Kreuz von Golgatha gebracht wurde, wird ans Licht kommen. Es wird Gerechtigkeit geben. Und das Zweite, was Petrus hier deutlich macht, ist Gottes Zeitrechnung. Seht ihr mal, ich weiß nicht, wer von den Kindern diese Gleichung mal durchdacht hat. Ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ich habe in der Grundschule mal Mathematik unterrichtet. Also mit dieser Gleichung habe ich Schwierigkeiten. 1 zu 1000 wie 1000 zu 1. Was will Petrus deutlich machen? Petrus will den Briefempfängern zeigen, denkt bitte in allem Leid, in allem Unrecht an die Zeitrechnung Gottes. Gemessen an der Ewigkeit ist das Leid in dieser Welt ein Hauch, ein Augenblick, eine Millisekunde. Und deshalb wollen wir immer daran denken, auf uns wartet die Ewigkeit. Wir denken natürlich, wenn wir drinstecken im Leid, wann ist es endlich zu Ende? Und es kommt uns endlos lang vor. Aber gemessen an der Ewigkeit ist all das, was wir hier in dieser Welt erleben, ein Hauch, ein Augenblick, wie der weise Salomo sagt, wir blühen auf wie eine Pflanze und dann vergehen wir. Und deshalb denkt an die Zeitrechnung Gottes. Gemessen an der Ewigkeit ist es nur ein Augenblick des Leids. Und dann kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will. Deshalb habe ich es gelb unterlegt. Die dritte Antwort, die Petrus gibt auf die Frage, warum haut Gott nicht dazwischen, ist die Frage, ist die Antwort Gottes Geduld, Gottes Langmut, Gottes Güte. Es ist noch Gnadenzeit. Und ihr Lieben, die wir Jesus Christus lieben, die wir auf diesem herrlichen Weg unterwegs sind zu einem, die wir auf diesem Weg unterwegs sind zu einem herrlichen Ziel. Wir sind herausgefordert, Menschen auf diese Chance anzusprechen. Heute ist noch Gnadenzeit. Gott will nicht, dass jemand verloren bleibt, sondern dass sich Menschen retten lassen, dass Menschen selber ein Ja sagen zu dem Angebot Gottes in Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wann hast du das letzte Mal einem Menschen gesagt, ohne Jesus bist du verloren? Ich glaube, wir sind in diesem Punkt manchmal die großen Schweiger und laden damit auch große Schuld auf uns. Lasst uns die Chance nutzen, jetzt gerade auch die Adventszeit, die Weihnachtszeit, Menschen auf Christus hinzuweisen, unseren Erlöser. Und so fordert uns sein baldiges Kommen heraus. Wir sollen Menschen zur Buße rufen, das macht Petrus hier deutlich. Und so sehen wir uns das letzte Kapitel noch mal etwas genauer an, damit wir auch die Frage, was bedeutet das jetzt konkret für uns im Zusammenhang mit diesem letzten Satz der Bibel? Ja, ich komme bald. Wir finden diesen Hinweis noch zweimal in diesem Kapitel 22, letztes Kapitel der Offenbarung. Da lesen wir in Vers 7, siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Dieser Vers ist so eine Art Klammer der Offenbarung, denn wir lesen in Kapitel 1, Vers 3, glückselig, wer diese Worte hört, wer sie liest, wer sie bewahrt. Es gibt tatsächlich ein Buch, das glücklich macht. Ich wollte schon fast sagen, das kommt natürlich aus unserem Verlag. Nein, nein, das Buch, das wirklich glücklich macht, ist die Bibel, ist die Offenbarung. Glückselig, wer diese Worte liest. Und mit dem Hinweis, dass diejenigen glücklich sind, die die Worte der Weissagung bewahren, wird doch deutlich, wir nutzen also die Zeit, bis wir am Ziel sind, indem wir Gottes Wort lesen und es leben. Und das macht glücklich. Das gibt uns Licht auf dem Weg. Das gibt uns Halt im Unwetter der Unwerte. Das Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, so heißt es im Hebräerbrief. Das Wort wirkt und das macht Menschen nachdenklich. Und ihr Lieben, und dabei sind wir konsequent. Denn das ist eben auch die letzte Mahnung, die unser wiederkommender Herr uns zuruft. Wie lesen wir das in Vers 18 und 19? Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von diesen Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt von denen, die in diesem Buch geschrieben ist. Leben, nichts wird so angegriffen wie das Buch der Anfänge und das Buch der Abschlüsse. Das Buch der Anfänge, vor allen Dingen die ersten 11 Kapitel der Bibel, mit denen wir uns in diesen Tagen ja beschäftigt haben. Heute noch dieser tolle Vortrag zum Thema Sintflut. Nichts wird so angegriffen wie die Urgeschichte, die uns die Bibel beschreibt. Die Kritik an Gottes Wort, die Bibelkritik, ist wie ein Krebsgeschwür. Die uralte Frage der Schlange, sollte Gott gesagt haben, ist bis heute das Gift, das alles zerstört und letztlich in die Gleichgültigkeit gegenüber dem Gott führt, der noch eine Chance zur Umkehr gibt. Der Ruf zur Buße wird dann zur Farce, wird belanglos, wird bedeutungslos, wenn wir Gott und sein Wort ständig in Frage stellen. Denn die zweifelnden Anfragen am Wahrheitsgehalt biblischer Aussagen führen letztlich in die Gottesferne. Und wer Gott und sein Wort nicht mehr ernst nimmt, wird schwerlich den Ruf zur Umkehr folgen. Ich will das mal ganz offen sagen. Ich persönlich bekenne mich zur Verbalinspiration der Heiligen Schrift. Ich bekenne mich zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Und ich denke gerne an Luther, der das mal bezüglich der Bibel mit 3 Zs zusammengefasst hat. Die Bibel ist zuverlässig, immer zutreffend und zeitlos. Zeitlos gültig. Und dazu wollen wir uns bekennen. Und dann lesen wir das zweite. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Es ist nicht leicht, in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Schmutz sauber zur Ehre Gottes zu leben. Und mitten in diese Situation hinein ertönt das zweite Mal, ich komme bald, mit dem Hinweis auf die Belohnung. Unser Herr wird gerechten Lohn geben. Er weiß den Einsatz seiner Leute zu schätzen. Und er wird jedes Zeugnis, jedes Bekenntnis, das du vielleicht auch in der kommenden Woche aussprichst, jeden Ruf zur Buße wertschätzen. Wenn wir uns auf seine Seite stellen, stellt er sich zu uns. Er der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende ist. Er ist der Anfang von allem. Und das Ende von allem. Er selbst hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der ewige Gott. Er umspannt alles. Und diesem Herrn dienen wir gerne. Und in seinem Auftrag rufen wir zur Umkehr, indem wir auf sein Kommen, auf sein Gericht, auf seine Majestät, auf seine Liebe, auf seine Gnade hinweisen. Sein Kommen motiviert uns. Ich fand dazu einen sehr interessanten Text bei Torrey, dem Engländer. Er schreibt, die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft unseres Herrn ist das große Argument der Bibel für ein reines, selbstloses, hingebungsvolles, weltabgewandtes und aktives Leben im Dienst für ihn. In vielen von unseren Predigten drängen wir die Menschen, ein heiliges Leben zu führen und fleißig zu arbeiten, weil der Tod uns so schnell überrascht. Aber so argumentiert die Bibel nie. Sie sagt immer nur, Christus kommt wieder, seid bereit, wenn er kommt. Und das darf uns motivieren, auch am Ende der Tagung. Christus kommt wieder und wir wollen bis zu dem Augenblick, wo der Herr Jesus wiederkommt, die Zeit nutzen, um Menschen diese herrliche Botschaft weiterzugeben. Denn eins sollte uns bewusst sein, sein Kommen wird für die Erde schrecklich, aber für uns herrlich sein. Und mit diesem Satz, den wir in Vers 20 das dritte Mal lesen, fasst der Herr Jesus nun alles zusammen. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die letzten Worte sind das Neueste, was wir von ihm wissen. Was ist das für ein Trost in allen Herausforderungen unseres Lebens? Was ist das für eine Gewissheit? Und ihr Lieben, das hat eine tiefe seelsorgerliche Komponente. Das ist mir so deutlich geworden, als ich den ersten Thessalonicher Brief las. Da waren ja auch manche Menschen verunsichert. Und dann beschreibt Paulus in Kapitel 4 des ersten Briefes die Entrückung. Und dann sagt er, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Und dann kommt's. So ermuntert oder andere übersetzen, so tröstet einander mit diesen Worten. Trost hat immer was mit Zukunft zu tun, mit Zuspruch. Und das ist der große Zuspruch. Ich komme bald. Die Antwort der Braut, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ist das auch deine Antwort am Ende der Tagung? Auf Aramäisch, Maranatha. Ich meine, diese Bitte wiegt schwer. Denn sie ruft ja nicht nur den Retter, sondern auch den Richter für diese Welt. Es bedeutet eben auch das Ende der Welt. Aber es ist die Antwort des Glaubens, Maranatha. Und mit diesem Satz, dem spontanen Ausruf der Braut, endet die Bibel, die Offenbarung. Es folgt dann noch ein Segensspruch von Johannes für alle Heiligen, das heißt für uns alle, denn solange der Herr noch nicht gekommen ist, haben wir eines nötig. Wie schreibt Johannes hier, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Gnade haben wir nötig. Sagen wir gerne, Gnade ist der Zauberbegriff der Bibel. Gnade ist allen Religionen dieser Welt fremd. Auch einer christlichen Religion, wo es um gute Werke geht, um Leistung, um Sakramente. Gnade bedeutet, Gott kommt uns entgegen. Gott tut den ersten Schritt. Gott beschenkt uns in der Bettlerrolle. In allen Religionen dieser Welt wollen Menschen Götter werden. Aber nur ein Gott wurde Mensch, Jesus Christus, er kam zu uns. Und das ist Gnade. Und Gnade und Wahrheit ist in einer Person zusammengefasst, in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Von daher, das ist der ganz große Begriff der Bibel. Und unter dieser Gnade dürfen wir leben. Diese Gnade ist pädagogisch, erzieherisch an uns tätig, schreibt Paulus in Titus 2. Diese Gnade werden wir unser Leben lang erfahren und dürfen sie in Anspruch nehmen. Und bis er kommt, leben wir unter seiner Gnade. Und wir rühmen seine Gnade. Und wir verkündigen seine Gnade. Das ist dein und mein Auftrag. Amen. Wir stehen auf zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Ewige. Du bist der Schöpfer. Du bist der Erhalter des ganzen Universums. Niemand ist größer als du. Dich ehren wir. Und auf dich schauen wir am Ende dieser Tagung. Und Herr, wir freuen uns, dass du wiederkommst. Du hast es versprochen. Und Herr, wir wollen diese Zeit gerne nutzen zu deiner Ehre. Dich bewundern, dich Menschen groß machen. Menschen zu dir, dem Erlöser der Welt, rufen. Lieber Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist. Und so wollen wir uns dir und deiner Gnade bewusst anbefehlen. Und wollen noch einmal besonders auch beten für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, die in starken Konflikten stehen mit dieser Frage Zufall oder Plan, Schöpfung oder Evolution. Danke, lieber Herr, dass du uns dein gutes Wort gegeben hast. Und auf dein Wort ist Verlass. Dein Wort ist die Wahrheit. Und darüber freuen wir uns, dass wir damit die Grundlage für unser Leben haben. Den Maßstab. Herzlichen Dank, lieber Herr. Du hast einmal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht. Danke. Und so erwarten wir dich, lieber Herr, und wollen es ausrufen, wie wir es am Ende der Offenbarung lesen. Maranatha. Amen. Ja, ich möchte euch zum Schluss noch mal ein paar Buchtipps zum Thema geben. Und zwar zunächst einmal dieses ganz wertvolle Buch Schöpfung oder Evolution. Reinhard Juncker ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Ein ganz lieber Bruder, mit dem wir als Verlag seit Jahren in Kontakt stehen. Und dieses neue, aktuelle Buch ist so hilfreich, gerade auch für unsere Schüler. Und gerade auch für uns als Eltern müsste es eigentlich Pflichtlektüre sein, damit wir unseren Kindern helfen können und ihnen gute Argumente an die Hand geben für die Schöpfung. Ein schön bebildertes Buch, ihr seht das ja hier auch auf den Innenseiten. Ich habe gesagt, wir müssen mal wieder mehr auch in den Gemeinden apologetisch arbeiten. Und hier gibt es ein Buch von Norm Geisler, Wie kann ich meinen Glauben verteidigen? Und es hat den schönen Untertitel von Jesus Apologetik lernen. Also Apologetik ist ja, dass ich auf die kritischen Anfragen meiner Zeitgenossen biblisch fundierte Antworten habe. Und das Schöne ist hier, ich habe mit Begeisterung das gelesen, Jesus war ja der größte Apologet. Wie er mit der Frau am Brunnen spricht, wie er mit Nikodemus spricht, wie er mit den Pharisäern spricht. Der Herr Jesus hat es meisterhaft verstanden. Er war der größte Menschheitserzieher, der größte Lehrer aller Zeiten, entsprechende Antworten zu geben auf kritische Fragen. Und deshalb, wir wollen Apologetik in erster Linie von Jesus lernen. Und deshalb der Hinweis auf dieses Buch. Und es sind natürlich, wie wir das auch in einigen Vorträgen in diesen anderthalb Tagen gehört haben, manche Fragen, wo wir auch sagen müssen, die kann ich nicht beantworten. Da stehe ich auch zu. Wir sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Ist doch gut, dass wir nicht alles wissen. Und hier geht es um 770 schwierige Bibelstellen. Ein tolles Nachschlagewerk von Norm Geisler, einem der großen amerikanischen Apologeten. Ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren verstorben oder heimgegangen, sagen wir. Er darf jetzt den Herrn Jesus sehen. Und in diesem Buch findest du einmal einige grundsätzliche Ausführungen, die gab es früher mal in dem Buch, wenn Skeptiker fragen, geht um die Zuverlässigkeit biblischer Texte, es geht um die Historizität der Auferstehung und andere Grundlagenaufsätze von ihm. Und dann 770 schwierige Bibelstellen, die kannst du schnell finden, weil sie chronologisch geordnet sind von 1. Mose bis Offenbarung 22. Am Anfang zum Beispiel die Frage, vielleicht haben die Kinder die sich auch schon gestellt, woher hatte Kain seine Frau? Die Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten, aber Norm Geisler gibt da noch ganz wertvolle Denkanstöße. Und dann ein hochaktuelles Buch von Dr. Erwin Lutzer. Erwin Lutzer war ja viele Jahrzehnte Hauptpastor der Moody Bible Church in Chicago. Und hier sein neuestes Buch, was erst vor einigen Tagen erschienen ist, Wir werden nicht schweigen. Erwin Lutzer macht in diesem Buch deutlich, wie die Kulturrevolution, wie die Bewegung der 68er, wie der Neomarxismus die Gesellschaft verändert hat, das Denken verändert hat Und wie gehen wir als Christen damit um? Ein hochaktuelles Buch, wer von euch, ich meine die Ethos, der Schwengler Verlag unterstützt ja hier die Kreatikon. Und wer die neueste Ethos gelesen hat, findet einen langen Auszug aus diesem Buch in der Ethos. Da kriegt ihr einen tollen Eindruck, was das für ein wertvolles, aktuelles Buch ist. Wir müssen einfach mit offenen Augen durch diese Welt gehen und dürfen uns auch gegenseitig helfen, die Zeiten recht zu beurteilen, so wie das mal in den kleinen Propheten steht. Und da will uns dieses Buch sehr, sehr zu helfen. Bei der wachsenden Flut von Anfeindungen wollen wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern umso mehr mit großer Freude Christus verkündigen und ihn immer wieder ins Zentrum stellen. Deshalb, ich verabschiede mich, wie ich das gerne unter meine Mails schreibe. Bleib behütet, möglichst gesund, aber vor allen Dingen fröhlich in ihm. Auf Wiedersehen.